Vielen Dank, Anke, für die Einleitung. Was ist ein Botschafter? Ich habe mich ein bisschen an Schulreferate zurückerinnert gefühlt. Vielleicht habt ihr noch ein paar Sachen davon mit im Kopf, die während der Predigt euch immer wieder vorkommen werden. Ich werde die nicht so explizit benennen, aber ich glaube, ganz viel von dem, was du benannt hast, was ein Botschafter ausmacht, werdet ihr wiederentdecken, werden wir wiederentdecken. Wir sind mitten in dieser Themenreihe. Was ist Jüngerschaft? Wie sieht es aus, ein Jünger zu sein, bei Jesus zu sein, wie Jesus zu sein und zu tun, was Jesus getan hat oder was er tut? Passt das mit dem Mikro so, Tobi? Es rutscht ein bisschen rum. Mein Kopf ist einfach klein. So? Besser? Bevor ich die ganze Zeit hier am Fummeln bin, mache ich jetzt einmal richtig. Das hängt nur vor meinem Auge, ne? So. Okay, wir versuchen es. Sonst brauche ich ein Handmikro. Das nehme ich auch.
Okay, wir starten neu. Schön, dass ihr da seid. Wir sind mitten im Thema Jüngerschaft. Und ich dachte mir, wer könnte besser da uns mit hineinnehmen, um jetzt hier irgendwie anzukommen bei dem Thema, als Bonhoeffer. Der sagt nämlich, ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus. So ein Christentum, so ein Christsein ist eine Idee, ein Mythos. Das klingt jetzt für Sonntagmorgen ziemlich heavy. Aber es ist eigentlich genau das, worauf wir mit dieser Serie und Reihe hinaus wollen, dass als Christen sind wir zutiefst immer auch gerufen, in Nachfolge zu leben, als Jünger Jesu zu leben. Und wir sind heute an dem Punkt, wo wir uns fragen, wie sieht es aus, wenn wir das tun sollen, das tun möchten, was Jesus getan hat. Und in diesem Fall ganz konkret, ein Jünger ist ein Botschafter. Wir schauen uns dazu einen Text an aus 2. Korinther, der ziemlich reichhaltig ist, der ziemlich viel beinhaltet. Und wir versuchen, zumindest einige der wichtigsten Aussagen und Themen daraus für uns rauszuziehen. Und wir werden diesen Text so als Hauptstraße nehmen und immer wieder ein paar Abzweigungen auch davon nehmen. Und falls ihr irgendwo an einer Abzweigung verloren geht, kein Problem, wir kehren irgendwann spätestens wieder zu der Hauptstraße zurück. Wir können ihn gerne mal aufmachen und ich finde, der Text passt super auch eigentlich zu dieser Osterzeit nach Ostern. Übrigens, wer feiert heute Ostern? Die orthodoxen Christen feiern heute Ostern. Eine ganze Menge Christen feiern heute Ostern. Und dieser Text passt auch zu der Osterbotschaft hervorragend. Wir lesen einmal durch. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 2. Korinther 5, Abvers 14. Wir wollen die Verse einzeln oder in Teilen durchgehen. Und der erste, Vers 14, Vielleicht ist es für einige zu klein, aber ihr habt teilweise Bibeln dabei oder auf dem Handy oder ihr könnt es sogar googeln, den Text. Der erste Text spricht von der Liebe, die Paulus, der diesen Brief schreibt, erfahren hat. Er beschreibt die Liebe, die er erfahren hat, als innerstes Motiv, als innersten Beweggrund für sein Leben und seinen Dienst. Das, was ihn antreibt als Botschafter Jesu. Und ich habe mir gedacht, diese Liebe Gottes, das ist etwas, wenn du schon öfters in Gemeinde bist, wenn du schon lange in Gemeinde bist, dann ist es sowas Normales geworden, sowas Banales fast schon. Über Ostern war ich auf einer Ostertagung mit dem CVJM und wir hatten einen Gebets- und Lobpreisabend und wir haben auch eine neue Kollegin, die Ukrainerin ist und uns gerade unterstützt in der Arbeit, die wir hier vor Ort da tun. Und wir hatten am Ende dieser Lobpreis- und Gebetszeit die Möglichkeit, dass nochmal persönliche Zeugnisse oder auch Eindrücke aus dieser Zeit weitergegeben werden konnten. Und diese junge Frau kam nach vorne und nach dieser Stunde an Lobpreis und Gebet hat sie gesagt, ich kann Gott nicht loben. Ich will ihm auch nicht danken, wenn ich die Bilder sehe, was mit meinen Leuten passiert, was auf dieser Welt passiert. Da ist kein Raum in mir, Gott zu loben oder zu danken. Und dann hat sie gesagt, was ihr aber in dieser Zeit des Gebetes und des Lobpreises Gott zugesprochen hat, war eine Stimme, die ihr gesagt hat, was wirfst du mir vor? Die Menschen haben genau dasselbe mit mir auch getan. Ich habe genau dasselbe erfahren und erlitten. Für sie war das ein Wow-Moment. Für mich ist es auch jetzt noch einer, der ich das nur nacherzähle. Für sie war das so ein Moment der Berührung der Liebe Gottes. Sie haben mit mir dasselbe getan. In Jesus offenbart sich eine absolute Liebesentschlossenheit Gottes, diese Welt zu lieben, trotz alledem und zu vergeben und einen Ausweg zu zeigen, auch aus all dem Lebensfeindlichen und Zerstörerischen, was in dieser Welt ist. Deswegen ist es mir am Anfang wichtig und Paulus stellt das hier am Anfang von dieser Passage. Zuerst sind wir als Jünger Geliebte Gottes, Gewollte Gottes. Wir dürfen das aufsaugen wie so ein Schwamm, nicht einfach einmal kurz drüber wischen und dann haben wir es mal gehört, sondern dass das verinnerlicht wird und dass, wenn wir das dann ausquetschen, dass das auch wieder rausfließen würde aus uns. Dass wir erst sein dürfen. Deswegen, egal wo du gerade heute Morgen hierher kommst, wünsche ich mir, dass du jetzt in der Haltung hier sein darfst, zu wissen, du darfst der Liebe Gottes sicher sein. Dir, wie du heute hier sitzt. Vers 15. Ich glaube, das ist ein Vers, der echt Sprengkraft hat in unserer Zeit heute. Wahrscheinlich schon immer, aber ich glaube, heute besonders. Dabei ist es so eine zentrale Botschaft der Jüngerschaft, aber sie steht auch vielem entgegen, was wir sonst so hören werden. Dieser Vers bringt letztlich zum Ausdruck, dass es in unserem Leben als Nachfolger, als Jünger Jesu nicht um Selbstverwirklichung, nicht um Selbstdarstellung geht, sondern um Verwirklichung von Jesus, von Christus in mir. Weil er die Reife eines erfüllten Lebens ist. Die Bibel nennt das auch manchmal Selbstverleugnung. Auch hier habe ich das Gefühl, wenn wir viel in christlichen Kreisen unterwegs sind, in Jungscharen, Jugendgruppen, Predigten und so weiter, dann ist es im Grunde auch nichts Neues. Das haben wir schon oft gehört. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Aber ich glaube, das ist auch für uns ein Stück weit zu selbstverständlich heute, weil es so vielem entgegensteht, was wir sonst hören, was wir sonst wahrnehmen, was alle anderen Menschen auch sonst hören. Und um das noch mal ein bisschen vor Augen zu führen, habe ich einen kurzen Tonausschnitt von einem YouTube-Video mitgebracht von einer von vielen Sprecherinnen. Sie selbst nennt sich Visionärin und Autorin und auch Coachin, die so ein, wie heißt es, 5-Minuten-Power-Talk für dein Higher Self. So heißt das YouTube-Video, falls du es nochmal suchen willst. Und mir geht es dabei nicht darum, jetzt irgendwas bloßzustellen oder so, sondern was wahrzunehmen. Wahrzunehmen, was sonst gesagt wird, was sonst erlebt wird. Hören wir mal rein.
Du bist so viel machtvoller, als du erahnst. Du bist einzigartig. Du bist manifestiertes Leben. Du bist grenzenlos. Du bist grenzenloses Bewusstsein. Du bist reine Energie. Du bist Liebe. Es gibt nichts, was du nicht schaffen könntest. Es gibt nichts, was du nicht erschaffen könntest. Glaube nicht länger der Bullshit-Story in deinem Kopf. Glaube nicht deinem Ego. Beginne mit einer Stimme aus tiefer Liebe und Hoffnung zu dir selbst zu sprechen. Hör auf, dich abzuwerten. Beginne, die Liebe in dir selbst zu erschaffen. Beginne, dich selbst aus neuen Augen zu sehen. Vergib dir selbst. Befrei dich. Liebe so viel, wie du nur lieben kannst. In dir ist so viel Licht, in dir ist so viel Kraft, in dir ist alles vorhanden, in dir ist die Kraft zu heilen, in dir ist die Kraft vollständig und erfüllt zu sein. Du kannst heute neu wählen, wer du sein möchtest.
Okay, nur ein kurzer Ausschnitt, der aber, glaube ich, sehr gut rüberbringt, was oft die Selbstperspektive heute ist und wie stark das dem entgegensteht, was Paulus hier über sich und über uns als Jünger aussagt. Es ist etwas radikal anderes als das, was ich glaube, wie wir als Jünger und als Menschen letztlich auch geschaffen und gedacht sind. Aber es ist wichtig zu wissen, welcher Botschaft in dieser Welt wir begegnen. Ich glaube, uns als Christen tut es manchmal gut, ein bisschen mehr an diplomatischer Weisheit, um es in dieser Botschaftersprache auszudrücken, zu gewinnen. Den anderen zu kennen und darauf einzugehen, was in seiner Welt los ist, was durch seinen Kopf geht, wenn wir ihm begegnen als Botschafter Jesu. Und manchmal müssen wir uns vielleicht die Frage stellen lassen, ob wir Antworten geben auf Fragen, die keiner stellt, oder ob wir eine Sprache sprechen, die keiner versteht, weil wir gar nicht auf die Themen und Lebenswelten eingehen, in denen Leute gerade drinstecken. Und das ist, glaube ich, so ein sehr zentrales, dominantes Thema, in dem diese Welt gerade steckt und worauf wir Antworten geben müssen. Ich glaube, wir sind da immer ein bisschen in der Spannung als Botschafter, als Jünger, als Christen zwischen Irrelevanz und zwischen Synkretismus, also Angleichung. Ich glaube, wir stehen da in der Spannung, nicht gehört zu werden. Auf der einen Seite irrelevant, weil das, was wir sagen, überhaupt nicht zu den Fragen und Themen passt, die die Leute bewegen. Und auf der anderen Seite nicht gehört zu werden, weil es sich gar nicht mehr unterscheidet von dem, was alle anderen sowieso sagen. Und irgendwo versuchen wir, eine Botschaft zu verkünden, zu vertreten, die vielleicht nicht genau das oder mit Sicherheit nicht genau das ist, was auch sonst gesagt wird und trotzdem verstanden werden muss. Ich versuche es nochmal mit einem anderen Beispiel. Ich habe ein Praxissemester in Nepal gemacht und einige andere von euch waren auch schon im Ausland. Und wenn man im Ausland ist, dann ist klar, man ist im neuen Umfeld, in einer neuen Kultur, neuen Denkweise. Und man versucht, sich da reinzufinden, vielleicht wenn man länger dort ist, die Sprache auch zu lernen, die Denkweise zu verstehen, die Kultur zu verstehen. Und man fühlt sich da so hinein und das braucht man auch, um dort überhaupt dann auch anschlussfähig zu sein, um verstanden zu werden. In der Ferne ist einem dieses Fremdsein ja viel bewusster. Und in der Ferne eine fremde Botschaft und letztlich ist das Evangelium immer ein Stück weit fremd zu verkünden, leuchtet uns ein, dass wir da fragen müssen, was sind die Themen, wie ist das anschlussfähig. Bei uns zu Hause tun wir das sehr viel weniger oder zumindest sehr viel weniger bewusst, glaube ich, so daran zu gehen an unsere Aufgabe als Botschafter. Aber ich glaube, es ist so zentral, dass wir auch hier lernen, die Sprache zu sprechen, die verstanden wird, die Themen und die Fragen, die die Menschen durchdringen, zu kennen. Wenn wir jetzt zurück zu diesem Text schauen, dann ist es eine andere Denkart als das, was uns umgibt. Jesus nennt es auch an anderer Stelle selbst, nehmt euer Kreuz auf sich, wer mir nachfolgen will. Verleugne sich und nehme sein Kreuz auf sich. Und für uns bedeutet es heute hier in Deutschland, nicht, dass wir unser Leben hingeben müssen im Sinne von Sterben, obwohl das für viele die tatsächliche Folge ist. Für uns bedeutet es aber oft ein sterbendes Selbst. In einer Zeit, wo authentisch sein mir treu sein, das ist das Wahre. Oder eine Selbstbestimmung, das tun, was ich für richtig halte. Als höchste Instanzen gesehen werden, da ist eine Autorität Jesu was Befremdliches, was sogar Abstoßendes oder Anmaßendes. Aber genau das tun wir als Jünger. Als Jünger sind wir nicht Botschafter unserer selbst, sondern an Jesu statt. Und ich bin der Überzeugung, und vielleicht seht ihr das anders, dann können wir danach nochmal drüber quatschen, aber ich bin der Überzeugung, dass die Antwort auf unsere größten Probleme und Fragen nicht in uns selbst liegen. Dass wir uns da als Menschen maßlos überschätzen und uns selbst betrügen. Die ganze Menschheitsgeschichte zeigt für mich was anderes. Ein Nachmittag auf dem Spielplatz zeigt für mich was anderes. Wir brauchen Veränderung und wir brauchen die nicht aus uns selbst heraus, sondern von außen, von Jesus. Da waren wir schon. Wir schauen weiter zu Vers 16. Hier ist es in der NGÜ-Übersetzung schon ein bisschen ausformuliert. In vielen anderen Übersetzungen, wie der Elberfelder Luther, wird dort stehen, ich beurteile nicht mehr nach dem Fleisch. Das steht dort. Hier wurde schon übersetzt nach menschlichen Maßstäben. Und vielleicht ist wichtig, wenn ihr das mit dem Fleisch lest, dass ich glaube, hier geht es nicht um eine Negativsicht auf unseren Körper. Die christliche Botschaft hat eigentlich eine relativ positive Sicht auf unseren Körper. Unser Körper wird sogar als Tempel bezeichnet. Aber hier geht es um den Gegensatz zwischen einem Leben aus dem Geist und einem Leben aus, vielleicht zu Paulus Zeit, dem Geist der römischen Kultur oder der römischen Welt, der Weltsicht. Und Paulus sagt hier sogar, dass er selbst Jesus früher so beurteilt hat, durch diese Brille der römischen Kultur, der Weltsicht auf Jesus, wie er ist, als Verbrecher, als Gotteslästerer, als Aufrührer, der jetzt eine Schar von Jüngern hinter sich zieht, die alle verfolgt werden. Und er geht aber weiter zu sagen, das hat sich in der Begegnung mit Jesus vollkommen verändert, dieser Blick. Diese Erfahrung, Jesus durch die falschen Augen gesehen zu haben, falsch beurteilt zu haben, lehrt ihnen, dass dieser Blick grundsätzlich auf diese Welt falsch ist. Dass der sich grundsätzlich ändert. Wenn wir Christus, wenn wir Jesus und das Kreuz erkennen, was für die vielen, vielen Menschen damals bis heute Irrsinn ist, Unsinn ist, dann musste ich auch unsere Sicht auf alles andere um uns herum verändern. Nicht nur auf das Kreuz, nicht nur auf Jesus. Das beeinflusst alles andere. Von dort aus wird unsere Welt neu definiert. Newbegin ist ein spannender Missiologe und Theologe gewesen, der so in den Jahren der 30er bis 70er in Indien als Missionar war und dann zurückkam nach England, seinem Heimatland, und eine Analyse getroffen hat über den Zustand der Christenheit. Und er hat gesagt, wenn die Erzählung der Bibel nicht diejenige ist, die unser Denken bestimmt und lenkt, dann werden wir unausweichlich die Geschichte verinnerlichen, die die Welt über sich selbst erzählt. Dann werden wir zunehmend ununterscheidbar von der Welt, von der wir Teil sind. Ich glaube, das passiert nicht von heute auf morgen, diese Geschichte der Bibel zu verinnerlichen. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir als Jünger Jesu hineingestellt sind und der sich von unserem Innersten dann nach außen ausbreitet. Vielleicht können wir uns das ein bisschen wie eine Zwiebel vorstellen. Und wir fangen aber in der Mitte der Zwiebel an und schälen uns nach außen. Und in der Mitte steht unser Weltbild oder unsere Weltsicht, Weltanschauung. Das, wie wir die Welt verstehen oder erklären. Wie die Welt ist. Eine Schicht weiter außen ergeben sich daraus unsere Haltungen und unsere Werte, was wir für richtig und wichtig halten in dieser Welt. Und nochmal eine Schicht weiter kommt dann das, was wir alle sehen, unser Verhalten und Handeln, wie wir uns eben benehmen, wie wir danach leben. Nochmal zu Nepal zurück, aber das nochmal zu verbildlichen. In der Weltanschauung im Zentrum steht ein Bewusstsein für ein kollektives Bewusstsein. Weniger individuell, mehr die Gemeinschaft steht im Fokus. Daraus ergibt sich eine Haltung, die zum Beispiel Harmonie sucht, die zum Beispiel die älteren Menschen besonders hochschätzt. Und daraus ergibt sich wiederum ein Verhalten, das Konflikte vermeidet, das sehr höflich ist, sehr freundlich ist, sehr bescheiden ist. Zu Paulus Zeit ist es vielleicht auch die Frage gewesen, der Weltsicht, können wir als Volk Gottes aus unterschiedlichen Ethnien und Völkern ein Volk sein? Was ist rein, was ist unrein? Für uns ist die Frage der Auftrag, die Welt durch die Augen Jesu, durch die Augen Gottes zu sehen. Lernen, diese Welt durch seine Augen zu erkennen. Da geht es um unser Gottesbild im Zentrum dieser Zwiebel, diesem Weltbild. Da geht es um unser Menschenbild im Zentrum. Da geht es auch um unser Bild von Besitz. Ist es etwas, was ich mir verdient und erarbeitet habe, was mir zusteht, damit frei zu verfügen? Oder ist es vielleicht auch eine Gabe Gottes? Beispiel, wo ich glaube, dass wir oft selten gut wegkommen als Christen oder zumindest lange Zeit wegkamen, ist vielleicht, steht im Zentrum deines Weltbildes, dass letztlich geht es um die geistige Welt und Realität und alles, was wir hier sehen, wird sowieso irgendwann vorbei sein. Daraus ergibt sich der Wert, dass Bewahrung der Schöpfung okay ist, aber nicht wirklich wichtig ist. Und das Verhalten, das an unserem Konsum letztlich nicht viel verändert werden muss, wenn wir sehen, dass im Amazonas täglich fußballfelderweise abgerodet wird, um unseren Konsum zu befriedigen. Das sind letztlich Fragen unseres Weltbildes, unseres Blickes auf diese Welt. Und als Botschafter an Jesu Stadt ist es, glaube ich, wichtig, da gut informiert zu sein. Und dass diese Information dann eben aber auch übergeht auf unsere Werte und letztlich auf unser Handeln. Willard, den habe ich jetzt in der Serie schon ein paar Mal gebracht, bringt das auch ganz gut zum Ausdruck, wenn er sagt, Jünger Jesus sind nicht jemand, der sich nur zu einem Paket von Überzeugungen bekennt, sondern eine wachsende Erkenntnis über das Leben im Reich Gottes auf jeden Bereich seines irdischen Lebens anwendet. Oder nochmal in anderen Worten, Jüngerschaft und Nachfolge bedeutet, von Jesus Christus zu lernen, wie man jetzt schon im Reich Gottes lebt. Und Reich Gottes und neue Schöpfung sind quasi identisch. Es geht um die Herrschaft Jesu über seine Schöpfung. Nur so können wir, glaube ich, gute Botschafter von dem sein, was in Jesus völlig neu ist, völlig neu definiert ist. Was wir vom Kreuz aus, von Jesus aus neu erkennen, durch neue Augen. Wir gehen noch zu Vers 17 und danach schauen wir uns die letzten nochmal als einen Block an. Hier geht Paulus nochmal explizit ein auf die neue Schöpfung, die wir sind. Und es ist für ihn eigentlich vom Gedanken her ein Anschluss an das, was schon davor war. Es ist eine natürliche Folge davon, dass wir nicht mehr nach dem Fleisch, nicht mehr nach der weltlichen Sicht beurteilen, dass daraus auch eine neue Schöpfung resultiert in uns. Und es ist erstmal eine Realität, eine Feststellung, die er hier trifft, der wir uns sicher sein dürfen in Christus. Auch wenn sich so viel anderes in uns immer wieder nach vorne drängt. Aber auch hier geht es, denke ich, in unserer Jüngerschaft um einen Prozess, in dieser Realität zu wachsen. Und wenn du ein konkretes Bildungsprogramm für diesen Wachstumsprozess suchst und brauchst, würde ich vielleicht bei Galater 5 anfangen. Zu wachsen in Liebe, in Freundlichkeit, in Geduld, in Sanftmut. Das ist schon eine Lebensaufgabe an sich, zu wachsen in diesen Früchten, die der Geist Gottes, die die neue Schöpfung Gottes in uns immer mehr zum Vorschein bringen möchte. Ich habe mir gedacht, apropos Bildungsprogramm, Auch die bayerische Verfassung hat da was Interessantes, das mir nicht bewusst war. Hier in Artikel 131, die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Und letztlich sind die Früchte des Geistes etwas zutiefst Charakterliches. Oberstes Bildungsziel sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, für die Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl, Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft. Das klingt fast ein bisschen wie Galater 5. Ich habe das in der Schule nicht so erlebt. Ich weiß nicht, ob das heute anders ist. Ich bezweifle es. Aber da steckt es auch drin. Was ich sagen will, ist, ich glaube, dass unser Charakter, dass das Geprägtsein von der neuen Schöpfung etwas Wesentliches ist, um Botschafter an Christi Stadt zu sein in dieser Welt. Und Paulus schreibt diesen Brief in einem Kontext, wo er eigentlich im Konflikt steht mit den Christen, zu denen er schreibt. Die sind im Streit miteinander, weil dort vieles nicht im Charakter und Bilde Jesu gelebt wird. Und er schreibt es an eine Gemeinde in Korinth, die mega vielfältig ist, aus verschiedensten Kulturen, aus verschiedenen religiösen Hintergründen, aus verschiedenen Wohlstandsschichten und die es nicht so gut auf die Reihe bringen, diese neue Schöpfung unter sich Wirklichkeit werden zu lassen. Und gerade da erinnert er so dran, dass sie neue Schöpfung sind, dass sie Teilhaber davon sind und dass sie Werkzeuge und Botschafter davon sind. Dieser Rettungs- und Wiederherstellungsmission Gottes in dieser Welt. Neue Schöpfung verändert unsere Beziehung zu Jesus, zu Gott grundlegend, aber sie verändert auch die Beziehung zu dem Menschen, der neben dir sitzt, jetzt gerade. Zu dem Menschen, dem du begegnen wirst auf deinem Weg nach Hause heute oder neben dem du heute am Esstisch sitzen wirst, neben dem du morgen wieder am Bürostuhl sitzt, auch zu ihm ist deine Beziehung verändert. Ich wünsche mir, dass die Menschen an uns diese neue Schöpfung des Reich Gottes wahrnehmen können. Und ich glaube, dass wir dem auch uns bewusst sein dürfen, dass es so ist. Ich arbeite im CVJM und wenn ihr mir begegnet, mich kennenlernt, vielleicht jetzt in diesem Moment oder später, dann wird irgendwie, und wir reden darüber, dann werdet ihr irgendwie auch eure Rückschlüsse darüber ziehen, wie dieser Verein, wo ich arbeite, so ist. So wie ich bin, das wird ein Stück weit auch darauf reflektiert sein. Und ihr werdet dann denken, entweder, boah, der CVJM, das ist ein echter Laberverein, dem kann ich nichts anfangen. Oder ihr werdet denken vielleicht, oh, das ist mir echt sympathisch, bin ich mal interessiert, da vorbeizugucken. Und ich glaube, ähnlich ist es für viele Menschen auch mit unserer Botschaft des Evangeliums, mit der Botschaft der neuen Schöpfung und des Reiches Gottes. Wenn sie dich kennenlernen, werden sie sich entweder denken, diese christlichen Spinner, weltfremden Menschen, keine Ahnung, was in dieser Welt los ist. Vielleicht denken sie sich aber auch, boah, der hat echt eine andere Perspektive auf Dinge, die mich beschäftigen und bewegen. Boah, der strahlt echt eine andere Freundlichkeit aus, als was mir sonst so begegnet. Der hat echt eine Geduld mit mir, die ich nicht erwartet hätte. Ich wünsche mir, dass Menschen das auch erleben, wenn sie in unserer Familie als Gäste sind oder da irgendwie mit reinkommen, dass sie erleben, nicht weil wir alles auf die Reihe bringen, aber dass da auch was durchscheint von neuer Schöpfung. Und ich wünsche mir das auch für uns als Gemeinde, dass sie das nicht nur von vorne hören, sondern dass sie das auch erleben an verschiedensten Stellen, dass hier was von der neuen Schöpfung am Aufbrechen ist, am Werden ist. Wir kommen zum Abschluss und bevor wir das tun, stellen wir uns noch einer entscheidenden Frage, mit der wir auch eingestiegen sind. Wir tun es mit Hilfe einer Band aus den 2000ern.
Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love? The love, the love, the love.
Okay, ich bin enttäuscht, dass es wenig Lip-Sync hier im Raum gab. Das war ein Mega-Hit und ein cooler Song. Für alle, die mit dem Englischen nicht so mitkommen, die zentrale Frage, die gestellt wird, ist, where is the love? Wo ist die Liebe? People killing, people dying. Leute sterben, Leute töten. Children hurting, children crying. Ich höre Kinder, die voller Schmerzen sind, Kinder, die weinen. Wo ist in dieser Welt die Liebe? Das ist kein Worship-Song, ist kein Lobpreis-Song. Das ist ein mega Pop- und Radio-Hit. Aber es ist eine Frage, die wir uns stellen in dieser Welt, egal wer wir sind. Wo ist denn hier die Liebe? Und sie bitten in diesem Song eigentlich drum, Father, Father, help us, send some guidance from above. Vater, hilf uns, schick uns von oben ein bisschen Hilfe. Gib uns eine Richtung. Und in dieser Frage der Welt, wo ist die Liebe? Steht ein Gott, der sagt, ich bin die Liebe. Und steht ein Jesus, ein Christus, der wie am Anfang dargestellt sagt, das alles haben sie auch mit mir getan. Und ich glaube, in diesen letzten Versen ist es deswegen nochmal so wichtig, uns zu erinnern, Gott ist der Handelnde, Gott ist der Versöhnende, der Friedensbringer. Und er tut es auf eine Art und Weise, die einlädt. Wir sind die, die versöhnt werden mit Gott. Nicht Gott musste versöhnt werden. Und das ist wichtig für unser Gottesbild. Da sind wir wieder bei der Zwiebel. Versöhnung bedeutet, durch und durch anders zu machen, etwas umwandeln, neue Schöpfung. Unser Kampfziel zu sein wie Gott, fand ich einen schönen Ausdruck oder einen treffenden Ausdruck. Versöhnt wird versöhnt mit Gott, in Frieden mit Gott untereinander. Versöhnung ist geschenktes Leben, weil wir wieder mit der Quelle, dem Ursprung von Liebe und Leben vereint werden. Und er bezieht uns ein in diesen Versöhnungsauftrag, in diese Friedens- und Rettungsmission, weil diese Welt mehr Liebe braucht, mehr Versöhnung braucht, mehr davon notwendig hat. Mehr Botschafter der Versöhnung in dieser Welt braucht, die an Christi Stadt ausgesandt sind. Und so sind wir in dieser Welt Bittende, weil auch Jesus als Bittender kam, als Einladender kam. Wir bitten an Christi Stadt, wir bitten für Jesus, steht hier. Und als Bittende wollen wir gehört und verstanden werden. Und so sind wir als seine Jünger gestellt in ein Christusleben, in einem veränderten Leben, das aufbricht, das sich entfaltet und das diese Welt sucht und braucht, wenn sie fragt, where is the love? Wo ist die Liebe? Ich wünsche mir, dass ich, dass du, dass wir gemeinsam Botschafter von dieser Botschaft in Jesus sind. Amen.